Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Bünde.
Ich habe in der Mittagspause gerade meine Schafe gefüttert und da dachte ich, oh, das könnte was Prophetisches gewesen sein. Also ich habe meine Schafe gefüttert, die kriegen gerade immer so ein bisschen Kraftfutter mit dazu. Ne? Jetzt wisst ihr, ne, Jesus ist unser Hirte, ne, ist unser guter Hirte und wir sind seine Schafe. Ne? Wie füttert uns Jesus? Wie füttert uns Jesus? Gerade mal aus dem Bild raus, was steht aus der Bibel, ne? Ist ja ein Bild, aber hat ja irgendwie eine Bedeutung für unser Leben, eine echte Bedeutung. Also Jesus füttert so seine Schafe, wir sind seine Schafe, jetzt ist Jesus, okay. Ne? Und so, was heißt das jetzt für uns? Wie füttert er uns? Ja, durch sein Wort, ne, ganz einfach. Also, ne, durch Johannes Kapitel 10. So, ne, wir haben die Leben in Fülle. Wow, das ist ein Wort, ne? Das will unsere Seele satt machen. Das will vielleicht auch unseren Körper satt machen, ja? Das ist ja ganzheitlich. Wir sind so ganze Menschen. Und ich finde, das war schon zu spüren heute Morgen, wie einfach diese göttliche Wahrheit einen satt macht. Ne, so nach und nach. Und das ist ganz selten so eine Druckbetankung, so innerhalb von 5 Minuten satt. Ne, sondern ich finde, das ist auch so ein bisschen so ein Essen und ein Kauen und Verstoffwechseln und so. Okay, jetzt war Folgendes. Ich habe die Schafe gefüttert, jetzt sind die am Fressen. Und ich hatte schon gestern gesehen, dass ein Schaf stark humpelt. Ganz stark humpelt. Jetzt ist es ganz schwierig, ein Schaf auf der freien Wiese einzufangen. Ne, da kannst du hinterherlaufen, das hat nämlich Angst und dann läufst du hinterher und die kriegen immer alle mehr Angst und laufen sie schneller und du läufst auch schneller, das ist alles Stress. So, jetzt habe ich sie gefüttert, jetzt waren sie alle am Fressen. Auch das humpelnde Schaf war am Fressen. Und dann habe ich es gerade einfach so zack genommen, umgedreht, weil ich muss an die Füße ran, ne? Füße sind unten, aber meine Augen sind oben. Also umgedreht, mir die Klauen angeguckt. Jetzt muss ich sagen, Schafe haben nicht solche Klauen, sondern die haben solche Klauen. Also die bestehen aus 2 Teilen und in der Mitte gibt's einen Schlitz. Dann habe ich es umgedreht, die stehen dann im Matsch. Und dann habe ich so ein Holzstück seit gestern in diesem Spalt eingeklemmt. So, na klar, dass das humpelt, oder? So, und dann habe ich es ganz einfach rausgezogen, war noch nicht entzündet, nichts und sofort aufgestanden, als wäre nichts gewesen, gelaufen und weitergefressen. So, was ist das prophetische Bild dahinter? Es kann sein, dass wir hier sind und wir werden genährt durch Gottes Worten, durch Gottes Wahrheiten. Ne? Und wir fressen und fressen und es macht uns schon irgendwie so satt und so. Und so langsam, wir fühlen uns immer wohler. Merken irgendwie, kriegen den Kopf wieder ein bisschen hoch, so ein bisschen auch eine Entspannung, die eintritt. Und dann kann es sein, dass wir aber irgendwo im Leben so ein Problem haben. Versteht ihr? Wir haben irgendein Problem. Und wenn Gott einfach anfangen würde, hinter uns herzulaufen, im Alltag, dann laufen wir vielleicht weg und sagen, nee, wollen wir nicht. Also tut uns alles nämlich weh, nämlich eingefangen zu werden und umgedreht zu werden und so, das ist alles, das ist ein bisschen, versteht ihr? Und ich rechne damit, dass Gott uns hier füttert. Aber wenn wir irgendein Problem haben, dass er uns beim Füttern mal gerade an die Seite nimmt. Und dann vielleicht an unser Problem rangeht. Und das ist doch super, oder? Dass er uns füttert, aber dass er, wenn wir ein Problem haben, dass er sich auch darum kümmert. Und ich kann euch sagen, wenn man so ein matschiges Schaf, ne, das ist ja so Wollfett und sie stehen in der Möttke, ich musste mir erstmal die Hände waschen. Ich hatte auch überlegt, weil ich hatte noch das gute Hemd an. Hose hatte ich gewechselt, ne, also es ist nicht die gleiche Hose. So, ne, aber dachte ich, na, wie sehe ich dann hinterher aus und so. Und dass er sich aber auch gerne die Hände dreckig macht, wenn es nötig ist, ne. Und also lasst es uns ruhig zulassen, wenn wir auf einmal beim Essen und Verstoffwechseln, beim Hören und so, merken, boah, jetzt kommen wir an eine Sache ran, ja. Dass wir da nicht zurückzucken, sondern sagen, komm, guter Moment, jetzt raus damit. Ja, was auch immer das dann heißt. Okay, wir sind so froh, Jesus, dass wir dich haben. Danke für das gute Essen. Auch irgendwie die schöne Luft draußen, diese Sonne, die nette Gemeinschaft. Wir merken, dass du es gut mit uns meinst, dass du uns wohltust, so an Leib und Seele. Danke für heute Vormittag. Für alles, was schon so passiert ist, wo wir schon auch satt geworden sind, wo vielleicht auch schon, ich sag mal so, Sachen entfernt worden sind, Probleme. Ja, und wir sagen, Herr, wir bleiben dran. Und wenn du etwas ansprichst, dann wollen wir nicht weglaufen, sondern wollen wir uns deiner Hand und aussetzen, selbst wenn es erstmal so ein bisschen sich unangenehm anfühlt, weil wir wissen, du meinst es wirklich gut und du verfügst über alle Weisheit und alle Kraft, die Probleme unseres Lebens uns davon wirklich zu befreien, wirklich in Freiheit hineinzuführen, sodass wir glücklich, wirklich glücklich leben können. Amen. Amen.
So, Halleluja. Schön, dass ihr alle zurückgekommen seid und dass ihr wieder mit dabei seid. Jetzt in dem zweiten Teil, vielleicht können wir schon die zweite PowerPoint anmachen. Und genau, wir werden jetzt so ein bisschen tiefer in so Lehre hineingehen. Darum fand ich dieses Beispiel von Lutz sehr gut, auch mit dem Kraftfutter. Wir wollen jetzt ein bisschen Kraftfutter zu uns nehmen, wirklich eine Lehre und so einfach so den Feind und die Strategien des Feindes anschauen. Weil wenn wir die Strategien kennen, dann können wir sie überwinden. Ne? Möchte euch ermutigen, echt für die nächsten zwei Teile mit dabei zu sein, weil die so ein bisschen aufeinander aufbauen. Wir schauen uns den Feind und seine Strategien an und dann im nächsten Teil werden wir so die Waffen nochmal anschauen, wie wir die explizit einsetzen können, ganz praktisch, wie wir das anwenden und so. Und das wäre einfach super, das beides mitzunehmen. Genau. Macht euch gerne Notizen, schreibt Dinge mit. Ich denke, da werden vielleicht alte Sachen mit dabei sein, die ihr kennt, aber vielleicht auch ganz neue Sachen, wo du einfach merkst, hey, das ist echt wichtig für mein Leben. Ne? Und Jesus, wir danken dir einfach für die Zeit, für alles, was du bisher getan hast, Herr. Und wir danken jetzt nochmal, dass wir nochmal so tiefer in dein Wort einfach eintauchen dürfen, Herr. Und danke, dass diese Salbung von Offenbarung da ist, Herr, dass nicht nur Wissen ist, das in unseren Kopf hineingeht, sondern danke, dass du hier bist, Heiliger Geist, mit Offenbarung, mit Erkenntnis, Herr, und dass die Wahrheit uns freisetzt und die Wahrheit uns freimacht. In Jesu Namen. Amen. Okay, super. Vielen Dank nochmal an das Lobpreisteam. Können wir mal an alle Lobpreiser nochmal einen Applaus geben? Echt. Halleluja. Amen. Ihr habt echt gesegnete Lobpreiser in diesem Haus. Echt eine schöne Zeit. Ich will eine Bibelstelle von eben noch kurz mitnehmen. Wir haben eben über Identität gesprochen. Ich wollte noch eine Bibelstelle mit anbringen über Autorität und Vollmacht. Und da heraus gehen wir dann rein, so ein bisschen das anzuschauen, den Feind und seine Strategien ein bisschen anzuschauen. Die Bibelstelle ist auf der letzten PowerPoint drauf, aber steht bei jedem in der Bibel mit drin, in Lukas Kapitel 10, Vers 19, Vers 17 bis 19. Und hier ist so die Aussendung von den 70 Jüngern. Ne? Und diese Autorität, diese Vollmacht, die Jesus hier beschreibt, die haben wir auch. Und sie baut auf unsere Stellung, auf alles, was wir eben gehört haben. Okay? Das ist das Fundament der Autorität und Vollmacht, in der wir gegen die Werke der Finsternis vorgehen, um das Reich Gottes auszubreiten. Ne? Weil das ist unser Auftrag in dieser Welt. Wir sind Kinder Gottes. Wir arbeiten mit Gott zusammen, um dieses wunderbare Königreich Gottes auf der Erde zu verkündigen und Menschen dort hineinzuholen und auch um das Reich Gottes zu demonstrieren. Und das Reich Gottes hat immer zu tun mit Errettung, mit Befreiung, mit Heilung, mit Erneuerung, dass diese Liebe, dass diese Einheit, all diese Dinge, die das wunderbare Reich Gottes mit sich bringt, okay? Und hier in Lukas Kapitel 17, Kapitel 10, ab Vers 17, ist eine wunderbare Bibelstelle, freue mich sehr darüber, wir gehen kurz rein. Hier sind die 70 Jünger und die kehren zurück von ihrer Verkündigung des Reiches Gottes, zu der sie ausgesandt wurden, 2 und 2. Und die Jünger machen eine super interessante Feststellung und hier heißt es, die 70 aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen, Herr, Jesus also, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Okay? Und wir sehen, Jesus hat die Jünger ausgesandt in Vollmacht und Autorität. Jesus sendet uns in Vollmacht und Autorität. Die Jünger gehen und sie tun genau das, was Jesus ihnen gesagt hat. Geht hin, verkündigt das Reich Gottes, heilt die Kranken, treibt Dämonen aus, weckt Tote auf. Denselben Auftrag, den wir auch heute noch haben. Und in der praktischen Ausführung dieses Auftrags, ne, dort, wo die Jünger hingesandt wurden, unser Auftrag dort, wo wir hingestellt sind, in den Gesellschaftsbereich, in die Familie, dort, wo Gott uns reingeparkt hat, um Reich Gottes zu bringen, können wir diese Feststellung machen, die Jünger hier gemacht haben. Und sie kommen zurück zu Jesus und sagen, hey Jesus, wir haben was Verrücktes erlebt, dämonische Mächte, dämonische Geister haben uns nicht angegriffen, die sind uns untertan in deinem Namen. Amen. Und er hat uns seinen Namen gegeben. Und dann lesen wir was Interessantes. Jesus spricht dann zu ihnen. Da sprach er zu ihnen: Ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Und jetzt Vers 19, einer meiner Lieblingsverse mit in der Bibel. Hier sagt Jesus: Siehe, ich gebe euch Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes. Und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Das Wort Gottes ist super herausfordernd. Wenn wir es nicht nur hören, sondern wenn wir es wirklich annehmen, glauben und ausleben wollen. Weil im Wort Gottes gibt es so krasse Aussagen. Ne? Eine der Aussagen, die mich immer wieder herausfordern, ist: Alles, was geschieht, muss uns, die wir Gott lieben, es muss zum Besten zusammenwirken. Ne? Da kann man so drüber weglesen oder man schaut sich das an und möchte das wirklich in seinem Leben drin haben. Und dann muss man sich Gedanken darüber machen. Hier sagt Jesus, hey, zu seinen Jüngern, die er ausgesandt hat: Siehe, ich gebe euch Vollmacht. Vollmacht. Auch wir heute, wir sind die Jünger von Jesus und wir sind ausgesandt. Okay? Wir sind gesandt in diese Welt hinein. Wir sind hier Kinder Gottes. Wir stehen auf dem Fundament der Liebe des Vaters, in die wir hineingebracht wurden durch das Kreuz Christi. Okay? Aber in dieser Welt haben wir einen Auftrag als Gesandte und Botschafter des Himmelreichs. Amen. Und in dieser Sendung lässt uns Jesus nicht einfach im Stich. Er hat uns den Heiligen Geist gegeben und er hat uns Vollmacht gegeben hier über alle Gewalt des Feindes. Okay? So, was bleibt da übrig auf der Seite des Feindes, wo wir keine Dominanz und Vollmacht drüber haben? Wenn Jesus sagt, alle Gewalt des Feindes. Und hier kommt diese Wichtigkeit hinein, dass wir geprägt sind und auf dem Fundament der Wahrheit des Wortes Gottes stehen und nicht auf dem Fundament unserer Emotionen, Gefühle, die manchmal aufbrechen können, wenn wir durch bestimmte Phasen des Lebens hindurchgehen. Und auch im geistlichen Kampf, wenn wir drinnen sind, wenn wir in meinem Bereich unterwegs sind, zu reisen, auszurüsten oder in verschiedenen Ländern sogar Menschen freizusetzen von der Macht der Finsternis, zu evangelisieren, Gemeinden zu gründen, da fühlt es sich manchmal anders an, als das, was wir hier lesen. Und hier kommt unsere Entscheidung, worauf stehen wir? Und das ist eine der, wenn wir das heute mitnehmen, das wird unser Leben verändern. Wenn wir uns entscheiden, wir stehen auf dem Fundament des Erlösungswerks und der neuen Identität und wir stehen auf dem Fundament der Wahrheit des Wortes Gottes. Ne? Und das ist herausfordernd, weil es klammert auch allen Selbstmitleid aus, in dem wir so hineinfallen können, okay? Und wir haben manchmal Grund, traurig zu sein. Und wir dürfen traurig sein. Wir dürfen manchmal durch solche Zeiten gehen, aber wir dürfen nicht darin verweilen, weil wir bestimmte Verheißungen haben, an denen wir uns wieder raushangeln müssen und dürfen. Amen. So, Jesus hat dir als seinem Kind, als seinem Jünger Vollmacht gegeben über alle Gewalt des Feindes. Das ist eine super starke Bibelstelle. Manche sagen dann, bringen dann Vers 20 an und hier heißt es, Jesus sagt, hey, nicht darüber freut euch, sondern dass eure Namen im Buch des Lebens geschrieben stehen. Und dann kommen wir manchmal so, ne, und ich zähle mich mit dazu, ich bin hier in Deutschland geboren, dann kommen wir manchmal so mit unserer deutschen Demut. Oh, das darfst du nicht so laut sagen. Wir müssen demütig sein. Wir haben vielleicht Autorität, aber das zuzugeben ist schon geistlicher Stolz. Ne? Und ich denke, dass das nichts mit Demut zu tun hat. Demut ist, alles was wir haben und was wir sind, sind wir nicht aus uns selber, sondern wegen Jesus. Alles was wir tun im Reich Gottes, tun wir nicht aus uns selber, wir tun es aus ihm und durch ihm und in ihm wirken wir. Amen. Aber es hat damit zu tun, Gott Ehre zu geben, wenn wir diese Wahrheit anerkennen, zu was er uns gemacht hat und was wir in ihm geworden sind. Ne? Und Jesus sagt dann zu seinen Jüngern, hey, freut euch nicht darüber, freut euch, dass eure Namen im Buch des Lebens geschrieben sind. Und wie ich das hier verstehe, was er ihnen eigentlich sagt, ist, ey Leute, schaut mal, das ist eigentlich jetzt ganz normal, das gehört dazu. Was verwundert ihr euch so darüber? Was wirklich krass ist, ist eure Namen im Buch des Lebens. Ne? Und er sagt ihnen das und vielleicht muss uns Jesus auch manchmal wieder so ein ganz bisschen down to earth so runterholen, wenn wir krasse Sachen mit Gott erleben. Aber schau mal die Freude im Herzen von Jesus hier, ganz kurz, im Vers 21. Zu derselben Stunde, also nachdem Jesus das gesagt hat, hey, freu dich, dass dein Name im Buch des Lebens geschrieben steht, zu derselben Stunde frohlockte Jesus im Geist und sprach. Ich frage mich, wie er frohlockt hat. Vielleicht hat er getanzt, ist ausgeflippt. Er hat sich gefreut, dass die Jünger die Autorität verstanden haben, die er ihnen gegeben hat. Amen. Ne? Kann sein, manchmal, dass wir ein bisschen hochfliegen und Jesus sagt dann so, hey, freu dich und so ist alles ganz normal. Aber hier sagt er, zu derselben Stunde frohlockte Jesus im Geist und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen geoffenbart hast. Amen. Ist das nicht eine starke Aussage? Jesus frohlockt, ich weiß nicht, wie man dieses Wort ins heutige Deutsch am besten übersetzt, aber der ist ausgeflippt innerlich vor Freude. Weil ganz normale Menschen, die jetzt zu Jüngern von Jesus geworden sind, eine Vollmacht und Autorität bekommen haben, die auf dieser Erde nicht gefunden werden kann. Amen. Und das sind wir, das bist du und ich. Okay? Und diese Freude im Herzen von Jesus zeigt mir einfach, wie sehr Jesus auch über uns freut, wenn wir hineintauchen in die Fülle dessen, wofür Jesus am Kreuz gestorben ist. Amen. Und so eine Demut, nur die Hälfte von dem zu nehmen, ist nicht, was Gott Freude macht. Weil Jesus hat den ganzen Preis bezahlt für unsere Freiheit. Amen. Dass wir in Vollmacht und Autorität Zeugen sein können. Noch einmal, siehe, ich gebe euch Vollmacht, auf Schlangen und Skorpionen zu treten. Vollmacht über Situationen und Umstände und Rückschläge, die in unserem Leben kommen können. Und über alle Gewalt des Feindes. Und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Ich nehme das einfach mal so mit. Vielleicht magst du dir das aufschreiben und magst einfach mal zu Hause irgendwie drüber nachdenken und dir einfach diese Frage stellen. Wenn ich das 100% in meinem Herzen und in meinem Verstand ergriffen hätte, was würde sich ab heute ändern in bestimmten Lebensbereichen? Okay? Und dann dort hineinzubeten. Wenn ich 100% überzeugt bin, glaube, dass er mir Vollmacht über alle Gewalt, über alle zerstörerischen Werke des Feindes gegeben hat. Was wäre ab heute anders? Einfach mal so zu träumen mit Jesus. Was wäre anders? Wie würde ich beten? Wie würde ich wandeln? Welche mutigen Schritte würde ich gehen, wenn diese Ängste wegfallen? Was ist wenn, oder? Amen. Und wir können das nicht jetzt machen, weil wir haben ein bisschen was vor uns. Aber nimm das gerne mal mit. Wir wollen jetzt hineintauchen, einmal den Feind anzuschauen und die Strategien des Feindes anzuschauen. Für mich ist dieses Thema super wichtig und gibt es einen Bibelvers oder einen Teil von dem Vers, den ich einfach mal nehme. Und das ist Hosea Kapitel 4, Vers 6. Und hier wird gesagt, mein Volk geht zugrunde an Mangel an Erkenntnis. Ne? In anderen Worten könnte man sagen, hier steht, mein Volk stirbt aus Mangel an Erkenntnis. Und ich weiß, es gibt bestimmte Themen, wo wir es nicht so gewohnt sind, uns damit zu beschäftigen, ne? Auch in unserem deutschsprachigen Kontext, ne? Und das kommt auch durch bestimmte Zeiten, durch die wir gegangen sind, ne? Wir sind sehr intellektuell mit Aufklärungszeiten, alles drum und dran. Aber ich glaube, dass Gott möchte, dass wir Erkenntnis erlangen über unsere Autorität und auch über wie die geistige Welt funktioniert und agiert, um darin im Sieg voranzugehen. Amen. Und wir holen unsere Erkenntnis nicht irgendwo her, okay? Wir sind keine irgendwie spiritistischen Menschen, wir sind Jesus-Menschen und unsere Erkenntnis kommt aus dem Wort Gottes, das uns der Heilige Geist aufschließt, okay? Und da wollen wir heute zusammen hineinschauen. Seid ihr bereit dafür? Amen. Ganz kurze Grundlage über das Verständnis für die geistige Welt. Epheser Kapitel 2, Vers 1 bis 2. Schau mal, was ich alles auf der PowerPoint überhaupt mit drauf habe. Genau, grundlegendes Verständnis. Guck mal, ist das Bild nicht cool? Irgendwie gefällt mir das gut. Sorry. Genau, da haben wir diese beiden Bibelstellen mit drauf. Die erste haben wir schon gelesen, die zweite lesen wir mal ganz kurz. Und hier in Epheser Kapitel 2, Vers 1 bis 2 ist interessant, was gesagt wird. Hier heißt es, auch ihr, die ihr tot wart, durch eure Übertretung und Sünden, in denen ihr früher gewandelt seid, nach der Art dieser Welt, Schlachterübersetzung, unter dem mächtigen Fürsten, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist, in den Kindern des Ungehorsams. Okay? So, wir haben, ich sag immer so, ein duales Weltverständnis, was wir haben, auch in der Bibel. Wir sehen, es gibt eine physische Welt, ne? Und dann gibt es eine geistliche Welt, in der Dinge geschehen. Und die auch unsere physische Welt, das, was wir sehen, massiv beeinflussen. Okay? Und hier sehen wir, dass es hier, wie Paulus das genannt hat im Epheserbrief, so einen Mächtigen gibt, einen Fürsten, also eine dämonische Macht in einem höheren Rang, okay, der am Werk ist, in der Luft herrscht und die Leute, die Jesus noch nicht kennen, davon abhält, zu Jesus zu kommen. Wer hat schon mal gemerkt, dass es ein Kampf ist, Menschen zu Jesus zu führen? Amen. Wenn wir geistlichen Kampf an dem Widerstand festmachen, Menschen zu Jesus zu führen, dann sind wir zwar materiell ein sehr gesegnetes Land, aber geistlich ist da ein großer Widerstand. Ehrlich. Und das hier hat auch ein Hintergrund, dass geistige Mächte am Werk sind, die Deutschland von ihrem geistlichen Erbe abhalten möchten. Oder? Dass Menschen Jesus erkennen, dass Menschen zu Jesus kommen. Und wir mögen als Land materiell gesegnet sein, aber schaut euch den seelischen Zustand an. Schaut euch, was in unserem Land los ist. Wie viele Menschen Hilfe in Anspruch nehmen müssen, weil sie brauchen das Leben von Jesus. Ne? Und hier gibt's eine geistliche Welt, die versucht, in der physischen Welt Dinge aufzuhalten, gefangen zu nehmen und Menschen runterzuhalten. Okay? So, einmal nur ganz kurz dieses Verständnis. Wer weiß, dass es eine geistliche Welt gibt? Amen, wissen es alle. Ich habe nichts anderes erwartet. Und dass diese geistige Welt die physische Welt beeinflusst, okay? So, wenn wir von geistlichem Kampf sprechen, dann sprechen wir nicht von einem Kampf zwischen Menschen, oder? Leider manchmal verstehen wir Christen geistlichen Kampf falsch und dann kommt dabei ganz viel komisches Zeug raus mit Spaltung und Streit und so weiter und so fort, ne? Aber der geistliche Kampf spielt sich in geistlicher Ebene ab. Und wenn der geistliche Kampf auf geistlicher Ebene gewonnen wurde, wird es im physischen sichtbar. Wir kämpfen nicht gegeneinander. Menschen sind nicht meine Feinde. Auch wenn der Feind mich durch Menschen angreifen kann, wie unser Auftrag ist es, Menschen zu lieben und Menschen zu segnen und mit Menschen unterwegs zu sein. Amen. Meine Geschwister sind nicht meine Feinde. Andere Gemeinden sind nicht meine Feinde, sondern wir sind ein Leib und wir haben einen gemeinsamen Feind, dem Jesus vor 2000 Jahren entmachtet hat, aber der immer noch ganz schön laut durch diese Welt fährt, ne, und versucht, Verderben zu bringen. Und das ist der Feind. Und das sind diese dämonischen Mächte und dämonischen Geister, über die uns Jesus wie viel Vollmacht gegeben hat? Alle, ne? Alle Macht. Vollmacht über alle Gewalt des Feindes. Amen. Okay. Gut, das ist unser Fundament. Merkt euch das, Vollmacht über alle Gewalt des Feindes, wenn wir tiefer reinschauen. Das ist, von wo aus wir hineinschauen in diese Geschichte, okay? Ne? Wir schauen nicht so rein, oh nein, es gibt den Teufel echt. Es gibt echt dämonische Geister. Das ist alles wahr. Und was machen wir jetzt? Und dann bricht da Angst aus. Ne? Deshalb haben wir lange am Fundament gearbeitet, heute Morgen und gerade eben. Halleluja! Amen! Okay, super. Wir wollen jetzt so ein Haupttext im Neuen Testament über geistlichen Kampf anschauen. Welche Bibelstelle ist das? Wer weiß das? Dürft reinrufen. Ja, sehr gut. Epheser Kapitel 6, so eine der Hauptstellen. Ganz viel Studium darüber betrieben, weil es sehr interessant ist. Und wir wollen es einmal zusammen lesen und wollen schauen, was sagt Paulus hier? Wozu fordert Paulus uns Christen auf? Ne? Und dann wollen wir so einzelne Golden Nuggets aus diesem Text rausnehmen, okay? Ich lese einmal Epheser Kapitel 6. Sorry, wenn ich die PowerPoint vergesse. Ups, zu weit. Epheser Kapitel 6, ab Vers 10. Und hier heißt es: Im Übrigen, meine Brüder, natürlich auch die Schwestern, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Halleluja. So, hier ist diese Herausforderung und hier kommt dieses ganze Ding ins Spiel von mit Gott zusammenzuarbeiten. Ich mag das im Englischen, dieses Coworker. Es ist nicht einfach nur ein Diener oder ein Sklave, es ist jemand, der mitarbeitet, ne? Und mit Gott, wir gestalten, wir bauen mit ihm zusammen nach seinen Plänen, nach seinem Herzen, okay? Und hier, natürlich, wenn wir auf dieser Erde unterwegs sind, ne? Um das Reich Gottes auszubreiten, da ist natürlich Widerstand da, durch den wir durchbrechen müssen und dürfen. Und dann sagt Paulus hier am Anfang, hey, ihr lieben Geschwister, Gemeinde, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Oder werdet stark oder werdet wieder gestärkt in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und das ist so eine Entscheidung, die wir gemeinsam treffen dürfen und wozu wir uns immer wieder ermutigen dürfen. Hey, lasst uns wieder stärken im Herrn. Lasst uns wieder darauf konzentrieren, was Jesus getan hat, welche Aufgabe wir haben, welche Autorität wir haben, welche Verantwortung wir haben und was wir mit ihm in dieser Erde tun dürfen, bis er wiederkommt. Halleluja. Okay, wir gehen weiter, Vers 11. Und hier, dieser interessante Vers mit der Waffenrüstung. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Super interessante Aussage, wir gehen gleich darauf ein. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit. Und jetzt noch ein viertes, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Und dann Vers 13, deshalb, darum, ergreif die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. Wow, oder? Ich weiß nicht, wie viele Verse sind das? 10, 13, ich glaube 3 Verse nur, ne? Aber in diesen 3 Versen steckt super viel drin, oder? Super viel drin, in 3 Versen. Paulus macht das manchmal irgendwie, dass der so ganz lange Verse gebaut hat. Oder 4 Verse sind es, 10 bis 13. Als erst haben wir gehört, wir dürfen uns stärken, das, was wir heute Morgen gemacht haben. Besinnen darauf, wer wir sind in Jesus, was Jesus getan hat. Und jetzt fordert uns Paulus auf, eine Rüstung anzuziehen, die Gott uns gegeben hat und nennt uns einen Grund, warum wir diese Rüstung anziehen. Damit wir standhalten können gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Okay? Und dann geht er rein und beschreibt bestimmte finstere Mächte, die am Werk sind. Da wollen wir nicht zu tief reingehen. Und sagt, hey, werdet stark und zieht die Waffenrüstung Gottes an. Wir wollen als erstes in diesem Text uns auf Vers 11 konzentrieren. Okay? Wer von euch möchte kämpfen? Amen. Den Sieg Gottes hervorbringen oder den Sieg Gottes manifestieren, den er schon errungen hat, okay? Wir müssen nicht mehr den Sieg erringen. Jesus hat gesiegt am Kreuz auf Golgatha. Halleluja. Ne? Aber wir dürfen jetzt diesen Sieg in Anspruch nehmen und diesen Sieg zeigen und herrschen und regieren mit Jesus, okay? Ne? Und da gehen wir so ein bisschen rein. Für mich in diesen Versen steckt, wie gesagt, so viel drin. Eines der wichtigsten Dinge da drin, mit der wichtigsten, wir stellen die anderen Sachen raus, ist diese Aussage nochmal von Paulus in Vers 11. Damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Ich weiß nicht, ob du so ein Wort selbst gebrauchst manchmal oder ob wir das im deutschen Sprachgebrauch kennen. Listige Kunstgriffe. Wie hört sich das an? Oder? Hinterlistig. Wie hört sich das an? Listige Kunstgriffe. So, ne? Kunstgriffe wäre schon krass. Listig wäre auch, wo wir denken, wow, und listige Kunstgriffe zusammen, da müssen wir uns Gedanken darüber machen. Vor allen Dingen, wenn wir einen Feind haben, den es besiegt hat, aber der 6000 Jahre oder wie viel tausend Jahre auch immer Menschheitsgeschichte studiert hat und er versucht nicht unbedingt mit Gewalt, sondern mit List und Tücke, ne, die Menschen zum Fall zu bringen. Das ist super wichtig und schaut mal, ich möchte da ein bisschen tiefer reingehen und das ein bisschen auslegen, okay? Dieses Wort listige Kunstgriffe ist im Griechischen einfacher. Im Griechischen wird dafür ein Wort genannt, okay? Und jetzt gibt's ein bisschen Kraftfutter, okay? Ich nehme so 1-2 griechische Worte manchmal mit rein. Und dieses Wort listige Kunstgriffe im Griechischen bedeutet Methodeia, okay? Methodiken, Absichten, Methodeia. Das ist die Art, wie der Feind kämpft. Der Feind kommt eigentlich selten und versucht uns irgendwie seine Übermacht zu zeigen und wir erschrecken uns dann. Leute haben ja von geistiger Kampf alle möglichen Ideen und Vorstellungen, okay? Wenn man früher zu viele Science-Fiction oder Horrorfilme guckt, dann denkt man sich, oh, geistiger Kampf, wenn ich schlafe, wache ich auf, dann sehe ich irgendjemanden und. Selten. Kann passieren, passiert wenig Leuten. Leute, die super prophetisch sind, manchmal erleben das auf diese Art und kämpfen Dinge durch. Ist normalerweise nicht die Art, wie der Feind arbeitet, weil er hat ein ganz anderes Ziel. Er möchte so lange unterm Radar bleiben wie möglich, weil dort kann er Schaden bringen. Weißt du, ich sag immer, wenn Offenbarung da ist, ist schon der erste Schritt zum Sieg geschehen. Ne? Und darum ist auch der prophetische Dienst so wichtig, auch in Gemeinde, und dass wir darin wachsen, weil wenn Offenbarung reinkommt, schon der erste Schritt zum Sieg. Okay? Heute hat mir jemand erzählt, dass eine Person einen Traum hatte in der Nacht. Und manche Leute haben Träume in der Nacht und sie träumen manchmal so erschreckende Dinge. Okay? Auch über sich selbst, über die Familie. Und dann macht dieser Traum irgendwo Angst. Weißt du? Und ich versuche Leute zu lehren, dass manche Träume sind Offenbarungsträume und sie offenbaren, wo der Feind am Werk ist. Und das mag so gruselig oder grausam aussehen, aber weil die Offenbarung da ist, ist der Sieg schon da. Wenn der Feind enttarnt wird und wir sehen, er steckt dahinter, können wir was gebrauchen? Wie viel Vollmacht? Alle, um ihn rauszuschmeißen. Versteht ihr, was ich meine? Amen. Darum erschreck dich nicht mehr von manchen Offenbarungsträumen, die du vielleicht hast, wo Gott dir einfach zeigt, das ist, was dahinter steckt, auch wenn das im Physischen vielleicht ganz normal aussieht. Weil dann kannst du es rausschmeißen. Amen. In der Ehe, Familie, Finanzen, was auch immer das sein mag. So, der Feind arbeitet durch Methodeia. Schau mal, was dieses Wort, wie dieses Wort ausgelegt werden kann. Upsa, wo sind wir? Genau. Ich weiß nicht, wie groß es bei euch ist, ob ich es lesen kann. Ich lese auch alles vor. Genau. Methodeia, die listigen Kunstgriffe des Teufels. Folgendermaßen wird das übersetzt, oder habe ich das aus dem Lexikon, aus diesen griechischen Büchern rausgenommen. Das Folgen oder Vollziehen eines gekonnten und geordneten Ablaufs bei der Behandlung von etwas. Okay, bleibt jetzt ein bisschen bei mir, wir haben Suppe gegessen und alles, so, aber das sind super wichtige Sachen, wenn wir das verstehen, okay? Der Feind arbeitet, indem er so diese Dinge tut, das Folgen oder Vollziehen eines gekonnten und geordneten Ablaufs bei der Behandlung von etwas, nach einem Planverfahren, etwas nach den Regeln oder auf einem geordneten Weg tun oder anstreben, methodisch vorgehen. Im Neuen Testament wird dieses Wort immer im Negativen gebraucht, als die Methode, mit der die Gläubigen betrogen und vom Glauben weggebracht werden sollten. Okay? Weggebracht werden sollen. Super interessant, oder? Wenn der Feind es schafft, uns zu betrügen, uns anzugreifen und uns vom Glauben, ne, und Glaubensfundament, haben wir auch heute Morgen darüber gesprochen, wegzubringen, macht der Feind das Einzige, was ihm in dieser Welt widerstehen und ihn zurückdrängen kann, ineffektiv. Und dann kann er sein Reich ausbreiten. Amen? Weil wir wissen, wir mit dem Heiligen Geist zusammen, wir sind Stellvertreter Gottes auf dieser Erde. Wir haben so ein hohes Amt von Gott bekommen und wir sind diejenigen, die Vollmacht haben, den Feind zurückzudrängen aus unserem persönlichen Leben, aus unseren Ehen, Familien, aus der Stadt, egal von welchem Bereich. Wenn der Feind uns lähmt durch seine Strategien, dann kann er tun, was er tun möchte. Und ich denke, das ist, was man sehr stark sehen kann, auch in dieser Zeit. Und mein Wunsch ist, dass die Kinder Gottes aufstehen. Dass wir aufstehen in der Autorität und Identität, die Jesus uns gegeben hat, in seinem Namen, dass wir nicht zurückschrecken, dass wir stark werden und dass wir Land wieder einnehmen. Halleluja. Ist das gut? Amen. Genau. So. Hier soll ich die Bibelstelle auch mit reinnehmen? Noch eine Bibelstelle. 2. Korinther Kapitel 2, Vers 11 bestätigt das nochmal mit diesen Methodiken. Ist interessant. Wir haben Epheser 6, Vers 11. Und 2. Korinther 2, auch Vers 11. Keine Ahnung, warum das manchmal in der Bibel so passt. Hier geht's um Vergebung innerhalb der Gemeinde. Hier geht's um Versöhnung. Hier geht's um Einheit. Und dann sagt Paulus wieder etwas Interessantes. Er sagt, denn wir wollen dem Satan nicht in die Falle gehen oder nicht übervorteilt werden, denn wir wissen ja genau, was seine Absichten sind. Ne? Und hier dieses Wort im Griechischen Absichten, Noema, ist wieder ein Gedankenkonstrukt, ein Einfall, ein Plan, den er hat, wonach er verfährt. Ich finde interessant, dass Paulus hier sagt, wir wissen genau, was seine Absichten sind. Und hier ist die Frage an uns, wissen wir genau, was seine Absichten sind? Es ist wichtig, dass wir das wissen, damit wir sie erkennen und dann dagegen vorgehen können. Weil es ist nicht, dass wir es nicht lösen können, es ist nicht, dass wir nicht die Autorität haben, es ist, dass wir die Erkenntnis brauchen, wo liegt das Problem, okay? Und ich bin auch nicht der Freund davon, hinter jedem Stein einen Dämon zu sehen, okay? Manchmal gehen Leute sehr stark in die Richtung, ich bin nicht so sehr in die Richtung. Für manche Probleme braucht es eine logische Lösung. Und ich finde, manchmal können wir auch als Kirche so übergeistig werden, dass wir vor natürlichen Problemen stehen und es braucht einfach ein super gutes Konzept, um das zu lösen. Aber es ist nicht immer der Fall. Sehr, sehr oft ist es auch so, dass wir geistliche Dinge versuchen natürlich zu lösen. Und hier beißen wir uns die Zähne aus. Weil die Lösung muss zuerst geistlich sein und dann ins Physische hineinkommen. Amen. Okay. Die Strategien des Feindes gegen uns Christen oder gegen die Gemeinde in der Welt, sie dienen immer dazu, das überfließende Leben und die Pläne Gottes zu verhindern. Okay? Er versucht, seine Pläne durchzuführen und mit den Plänen einhergeht, was wir gelesen haben, Tod, Zerstörung und Raub. Ne? Und er versucht immer, die Pläne Gottes aufzuhalten, ne? Mit denen einhergeht Errettung und Befreiung und überfließendes Leben und all diese wunderbaren Dinge. Okay? Und wir wollen hineingehen in diese Pläne Gottes. Ich möchte vielleicht ein, zwei Beispiele einfach dazu anbringen. Sehr simple Beispiele, damit wir das übertragen können. Wenn wir von listigen Kunstgriffen reden, dann ist das etwas, was über eine lange Zeit laufen kann. Okay? So, hier kann es sein, der Feind möchte uns zu Fall bringen oder möchte uns aus der Bahn unserer Berufung herausbringen. Ja? Und an dem Punkt, an dem wir aufgeben oder sagen, wir machen nicht weiter oder es ist kaputt gegangen, ne? Oder ne, wir möchten nicht mehr, an dem Punkt ist schon lange etwas passiert, okay? Und es kann sein, dass die Entmutigung vorher über eine Woche ging. Es kann sein, dass die Verletzung vorher über ein Jahr ging. Oder es kann sein, dass der Plan über Jahrzehnte vorher gelaufen ist, okay? Es ist wichtig zu sagen, weil ich finde, wir haben mit dieser Bereich von Seelsorge ist sehr, sehr groß momentan, in den letzten 2-3 Jahren noch viel größer geworden. Und ich finde es gut, dass wir uns beschäftigen mit unserem Leben, mit unserer Vergangenheit, dass wir Dinge reflektieren, dass wir Dinge aufarbeiten, dass wir nicht einfach weiterlaufen in dem Schmerz und den Verletzungen, die da sind. Ne? Und ich war auch vor 2 Wochen in einer Gemeinde, die mich eingeladen hat, mit dem Seelsorgeteam so Ausrüstung zu machen und so ein bisschen Befreiungsdienst mit reinzubringen und so. Und ich habe über die Zeit etwas festgestellt, dass sehr viele Leute in der Gegenwart, also im Erwachsenenalter, in bestimmten Bereichen nicht hineinbrechen können, aus Ablehnung, Menschenfurcht und was auch immer dort ist, wegen Dingen, die in der Kindheit geschehen sind. Versteht ihr? So, da sind manche Dinge, die sich durch unser ganzes Leben hindurchziehen können. Ne? Dann gibt es sogar manchmal den Fall, dass wir sehen, in unserem Leben sind bestimmte Blockaden, bestimmte Hindernisse für das Leben Gottes in der Fülle zu fließen. Und das haben wir gar nicht verzapft. Das ist manchmal schon in der Generation davor gewesen. Okay? Sobald wir verstehen, wie der Feind arbeitet und über welche Distanz von Zeit er arbeiten kann, ist es sehr viel einfacher, dahinter zu kommen, hey, hier ist vielleicht der Feind am Werk. Ne? Und ich glaube, dass der Feind sich unserer Berufung, unserer Autorität und unserer Stellung in dieser Welt viel, viel mehr bewusst ist als wir selber. Und ich wünsche mir, dass diese Decke von falscher Demut und Minderwert knackt über Deutschland. Und dass wir Christen werden, die in Autorität gehen. Wirklich, ich glaube, das passiert. Und Gott hat schon angefangen. Und ihr seid Teil davon. Und wir dürfen alle zusammen Teil davon sein. Okay? Aber der Feind, ich glaube, der Feind weiß, ne, wenn prophetische Worte über Kinder ausgesprochen werden und alles drum und dran. Und er sieht, ey, da wächst eine Gefahr heran. Und dort versucht er einfach Dinge ins Leben hineinzubringen, Verletzung, Ablehnung und manchmal sehr, sehr schlimme Dinge, die über eine ganze Lebzeit von 70, 80 Jahren das blockieren können, was Gott machen möchte. Amen. Aber jetzt ist die Zeit von Offenbarung und Erkenntnis und dass wir da reingehen. Amen. Und auch nicht nur seelsorgerlich da reingehen, ne, und so ein bisschen psychologisch die Dinge übernehmen und psychologische Konzepte übernehmen. Es gibt sehr gute Dinge, okay? Es gibt Psychologen, die machen eine super Arbeit, die führen Menschen wirklich einfach durch bestimmte Wahrheiten in die Freiheit rein. Aber wir haben noch mehr als das. Geistliche Autorität, Ketten der Finsternis zu zerbrechen, geistige Autorität, Wahrheit in Menschen freizusetzen, Leben hervorzubringen und sie zu befreien aus der Hand des Feindes. Okay? Und das ist ein geistlicher Kampf, eine geistliche Aufgabe, die geistlich angegangen werden muss. Amen? So Methodiken. Ja. Ich glaube, wir bringen einfach magst du dein Zeugnis kurz erzählen? Ich denke, das passt hier einfach rein, wie das eine das andere abgehalten hat. Ein Zeugnis, dann geht es sofort weiter nach in der Lehre, aber ich glaube, das passt an der Stelle.
Ich muss mich einmal ganz kurz sammeln, jetzt war ich gerade so voll drin. Alles gut. Genau. Und zwar geht es um mein Zeugnis. Ich war im Alter von 18 Jahren, hatte ich extremst starke Depressionen. Ne? Also mir sind viele Dinge passiert, die nicht so gut waren in meinem Leben. Menschen haben Dinge gemacht, die nicht gut waren für mich. Ich habe daraufhin Wege eingeschlagen, die nicht gut waren für mich. Und ich kannte Jesus schon. Und diese ganze Masse hat wirklich dazu geführt, dass ich mich sehr... Man fühlt sich ja nicht gut, ne? Man fühlt sich nicht gut, wenn einem schlimme Dinge widerfahren. Und es hat mich in so eine starke Depression geführt, dass ich so lebensmüde geworden bin. Wirklich extrem müde vom Leben. Und meine Gedanken haben sich immer um das Gleiche gedreht. Und ich habe das erste Mal auch in meinem Leben einen Menschen richtig gehasst. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist für mich eins der schlimmsten Gefühle gewesen, die ich je hatte. Weil sich meine Gedanken morgens bis abends bis nachts nur darum gedreht haben, dass ich nicht genug bin, dass die Person mir Unrecht getan hat, dass ich dieser Person vergeben will, aber nicht kann. Versteht ihr, wo ich war? Ich hatte furchtbar starke Panikattacken und Angststörungen. Und auch wenn ich mit anderen Leuten darüber geredet habe und auch erzählt habe, was mir passiert, würden wir menschlich sagen, voll verständlich. Klar fühlst du dich so, ist voll verständlich. Es ist okay, dass du dich so fühlst. Und ich weiß, dass da auch eine Gottesperspektive ist, ja, dass wenn wir leiden, dass er sagt, ich weiß, dass das, also du darfst dich so fühlen, ja, du darfst traurig sein, er versteht das. Und trotzdem war ich so darin gefangen, dass ich so stark in meinem, ich habe so ein starkes Opferdenken, so eine Opfermentalität entwickelt, dass ich gar nicht die Gnade der Vergebung annehmen konnte. Macht das Sinn, wie ich das erkläre? Und ich habe eine Freundin, die ist sehr ehrlich mit mir. Und ich liebe das sehr. Und ich war wirklich wieder immer noch sehr tief verletzt und kam da nicht raus und habe mit ihr telefoniert. Und sie war sehr trocken. Sagte, ja, Hanna, aber du bist ja kein Opfer. Und ich weiß nicht, ob du selber mal in dieser Situation warst, aber wenn dir etwas passiert, wo du Opfer einer Sache geworden bist, dann willst du nicht hören, dass du kein Opfer bist. Weil tatsächlich, wenn jemand etwas tut und du Opfer geworden bist, fühlst du dich, als wärst du ein Opfer. Aber sie hatte absolut recht, ne? Und dann hat sie gesagt, Hanna, du bist ein Königskind, du hast eine ganz andere Autorität, du hast eine ganz andere Identität. Du bist kein Opfer mehr. Jesus hat das doch schon längst getragen. Das hat mich so entrüstet, das hat mich richtig entrüstet, dass sie das gesagt hat. Und ich habe da nicht so viel gesagt, aber so, ich muss jetzt auch schon auflegen. Und es hat mich aber nicht mehr losgelassen. Und auf diesem ganzen Weg danach kam dieser Gedanke immer wieder, ja, aber eigentlich bin ich ja kein Opfer mehr. Ja, aber eigentlich bin ich schon noch ein Opfer, weil eigentlich ist mir wirklich was passiert. Und erst als ich den Gedanken zugelassen habe, dass ich kein Opfer mehr bin, da kam so extrem viel Heilung in mein Leben. Dass Jesus mich von heute auf morgen von meiner Depression befreit hat. Wirklich extremst übernatürlich. Er hat mir neue Lebensfreude geschenkt. Er hat mich auch geheilt von einer chronischen Krankheit. Also ich hatte das Gefühl, dass erst dieser Moment, wo ich erkannt oder angefangen habe zu begreifen, dass meine Autorität ist oder meine Identität ist, sein Kind zu sein, und erst dazu ja sage, dass ich dann erst überhaupt die Heilung empfangen kann. Und ich hatte eben so den Eindruck, wisst ihr, wir haben zwar den freien Willen, aber wir haben nicht das Recht, ein Opfer zu sein. Weil wir schon die Autorität und die Identität von ihm bekommen haben, weil er war das perfekte Opfer. Amen. Er hat das getragen. Wir haben das Recht, Kinder Gottes zu sein. Amen. Ich sage das noch einmal, wir haben nicht das Recht, ein Opfer zu sein und zu bleiben. Auch wenn uns was Schlimmes passiert, wir haben ein anderes Recht bekommen. Halleluja, mehr habe ich nicht zu sagen.
Amen. Sehr stark, danke, danke Hannah. Und ich denke, das verbildlich gut und jeder kann sich vielleicht irgendwo drin da drin finden, was mit diesen listigen Kunstgriffen gemeint ist. Okay? Hannah dient heute als Lobpreisleiterin mit in der Gemeinde, in der sie ist. Sie ist sehr stark prophetisch unterwegs und all diese Dinge konnten aber erst freigesetzt werden, nachdem dieser Kunstgriff des Feindes durch Wahrheit offenbar geworden ist und sie sich dann auf die Seite der Wahrheit gestellt hat. Okay? So, und der Feind hat dort gearbeitet, ne? Und der Feind arbeitet durch verschiedene Dinge. Er arbeitet manchmal durch Umstände, durch Nöte, er arbeitet manchmal durch andere Menschen. Hier ist es super wichtig, dass wir den Feind dahinter sehen und nicht den Menschen. Warum? Weil er hat eine Strategie dahinter. Hier ist die Strategie, uns aus der Ordnung Gottes herauszubringen. Ne? Und wenn wir in Hass und Unvergebenheit leben, dann leben wir nicht in den Ordnungen, die für uns gut sind. Okay? Und das bindet uns dann in uns selber und damit wird so viel blockiert. Okay? Und auch dieses Bereich von dieses Opfern oder Selbstmitleid. Ne? Und ich glaube, dass Selbstmitleid so einen Schaden bringt und dass wir uns entscheiden dürfen, da rauszutreten und in dieses Neue hineinzugehen. Okay? Und ich bete einfach mal ganz kurz, ich bete nur, und dann gehen wir weiter in der Lehre, dass einfach Gott dir zeigt, wo sind vielleicht Strategien, listige Kunstgriffe des Feindes in deinem Leben, wo du, den du ein Ende machen darfst, wo du sagen darfst, okay, das ist die ganze Zeit so gelaufen, aber jetzt reicht es. Ich trete hier raus, auch wenn ich das Recht hätte, da drin zu bleiben. Schau mal, wenn ich heute den Dienst von Edgar und Hannah sehe, was darin alles verloren gegangen wäre, wenn sie von ihrem Recht, in Anführungszeichen, Gebrauch gemacht hätte, da drin zu bleiben. Dieses Recht war eine Falle des Feindes gewesen. Ne? Und so gibt es diese Fallen in allen möglichen Bereichen. Wo können wir das da drauf beziehen? Okay? Ne? Manche Rechte haben wir, denken wir zu haben, in unseren Ehen und in unseren Familien. Aber dieses Recht ist dieser listige Kunstgriff des Teufels. Und wenn wir dieses Recht nicht loslassen, dann geht unsere Ehe dabei drauf, unsere Kinder gehen dabei drauf, unsere Arbeit vielleicht, unsere Finanzen, was auch immer. Okay? Und hier dürfen wir es erkennen und raustreten aus diesem Muster, in das der Feind uns hineingebracht hat. Und dann auch andere Menschen herausführen. Und selber als Gefäß der Befreiung in anderen Leben aktiv sein. Halleluja. Herr Jesus, wir danken dir, dass du so gut bist, Herr. Und danke, dass du gekommen bist, um die Werke der Finsternis zu zerstören, Jesus. Und Herr, ich bete einfach, dass du auch Dinge in uns anfängst, Herr. Dass diese prophetischen Eindrücke, den Lutz auch weitergegeben hat, dass du Dinge in uns anfängst, dass du an Bereiche dran darfst, Herr, die uns zum Humpeln gebracht haben, Jesus, Herr. Und wo wir vielleicht vor dir weggelaufen sind, Herr. Und wir wollen heute sagen, ist, Herr, wir laufen nicht mehr weg, Herr. Wir wollen, dass das rauskommt, Herr. Auch wenn wir uns entscheiden können, vielleicht das Recht haben, dass das drin bleibt, Herr. Aber wir wollen sagen, nein, wir wollen in die Fülle der Berufung, in die Fülle unserer Verantwortung auf dieser Erde hineintreten, Herr. Und alles, was da rausgenommen werden muss, nimm das von uns heute, Herr. Heiliger Geist, ich bete das einfach während dieser ganzen Session heute Morgen und auch danach, dass du, Heiliger Geist, anfängst, Dinge zu berühren, uns zu zeigen und uns den Ausweg und die Heilung zu zeigen, um in die Fülle des Lebens hineinzutreten. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay. Die listigen Kunstgriffe, darüber haben wir gesprochen. Gehen wir ins Nächste hinein. Und zwar möchte ich jetzt mit uns, ich möchte noch eine Sache ganz kurz doch anschauen, und zwar in Vers 12. Wir sind die ganze Zeit in Epheser Kapitel 6. Nochmal in Vers 12. Ich möchte da nur eine Sache zeigen, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit und dann diese geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Ich habe das mal alles ausgearbeitet, diese vier verschiedenen Ebenen. Ich will überhaupt nicht zu tief da reingehen, weil ich denke, man muss es nicht alles wissen. Aber eine Sache davon ist doch interessant. Und zwar, da ist echt so eine Struktur, die man darin erkennen kann, wenn man das anschaut. Okay? Paulus nennt zuerst die Herrschaften, und das ist das griechische Wort Arche, das ist ist so der Erste oder der Hauptmann, der Führer, ne? Wenn man das aus dem Griechischen heraus anschaut. Und dann nennt er danach die Gewalten, zwei verschiedene Ebenen von geistlichen Mächten. Über diese Gewalten habe ich mir ein bisschen was angeschaut, ne? Und diese Gewalten haben delegierte Autorität, okay? Ich weiß, ein bisschen komplex, aber das ist mir super wichtig, das zu sagen. Weil da sind die Herrschaften, die eingesetzt sind, und darunter gibt es dann andere Mächte, die nicht ganz so viel Macht haben. Das sind die Gewalten, und die bekommen Bereiche delegiert und zugeteilt, okay? Und als ich das so rausstudiert habe, habe ich mir gedacht, hey, woher bekommen sie denn Macht delegiert, ne? Wer gibt ihnen diese Autorität, diesen Mächten der Finsternis bestimmte Bereiche einzunehmen und Schaden zu bringen und so? Und das ist mein Studium. Ich bin auf zwei Entschlüsse gekommen. Zum Ersten, man bekommt Macht von einem Höheren, okay? So, der Hauptmann verteilt Macht an den Nächsten, der dann über die Garnison oder was auch immer dort Herrschaft hat. Aber es gibt auch eine zweite Art, wie Macht oder Einfluss delegiert werden kann. Und das ist durch Passivität der Person, die eigentlich in Kontrolle sein sollte. Versteht ihr? Diese beiden Möglichkeiten gibt's. Ich habe das studiert, habe mir das angeschaut, habe alle vier so ein bisschen rausgeschrieben und so verglichen und habe mir gedacht, hey, das ist super interessant. Und darauf möchte ich nochmal ganz kurz zu sprechen kommen, weil wir als Kinder Gottes, wir als Christen, wir dürfen nicht passiv sein. Passivität kann bedeuten, dass wir dem Feind Raum abgeben, der eigentlich uns gehört. Amen. Wisst ihr, was ich meine? Sagen wir, da ist ein Krieg, und in diesem Krieg, wir haben den Sieg schon, der gehört uns. Wir haben die krasseren Waffen, wir sind stärker, den Feind hat Jesus vor 2000 Jahren schon den Kopf zertreten, alles drum und dran. Aber sagen wir haben so dieses Kriegsfeld, okay, diese Wiese draußen, und wir setzen uns einfach in unsere Stühle hinein. Obwohl der Feind eigentlich nicht kann und nicht darf, ne, wird er trotzdem diesen Bereich einnehmen. Okay? Und darum, der geistige Kampf zielt sehr oft, da geben wir jetzt einen auf Rückzug ab, dass wir uns zurückziehen. Durch Entmutigung, durch Verletzung, durch was auch immer. Zurückziehen in unserer Ehe, unseren Kindern gegenüber, auf der Arbeit, wo Gott uns eigentlich Einfluss schenken möchte, in der Stadt, in der Gemeinde und. Und wir sehen sehr viel Rückzug. Ich hab mal Gott gedient, ich hab mal das erlebt. Früher war das und das und das. Ne? Und dann Rückzug, okay? Und ich möchte es nennen, weil lasst uns nicht dem Feind den Raum überlassen, der uns gehört. Den Kindern Gottes. Amen. Wir wollen nehmen, was uns gehört. Und allein ist es manchmal schwer, aber wir sind eine Gemeinde, eine Gemeinschaft. Manchmal wird man schwach und will am liebsten zurücklassen, okay? Aber zusammen können wir immer wieder stark werden und uns entscheiden, wir gehen doch weiter. Wir machen doch weiter, weil der Sieg gehört uns schon. Amen. So, ich glaube, dass auch Passivität eine sehr große Verführung des Feindes sein kann, wenn wir eigentlich in Autorität und stehen sollten. Nicht in Aktivismus, aber in Aktivität, um weiterzugehen und weiterzumachen. Könnt ihr noch? Ja? Kommen noch ein, zwei und dann, genau. Nächste ist immer noch in denselben vier Versen, die sehr viel rausgeben, Vers 13. Und das hängt zusammen mit diesem, dass wir nicht einfach Raum überlassen, okay? Und hier in Vers 13 sagt Paulus, ich schau mal, was ich als nächstes in der PowerPoint dran habe, sorry. Ja, darum geht's jetzt. Hier sagt Paulus, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, das Feld behalten könnt. Das ist für mich ein super interessanter Vers hier. Paulus sagt, ergreift die Waffenrüstung Gottes aus einem bestimmten Grund. Er sagt hier, ergreift nicht mal die Waffenrüstung Gottes für jetzt gerade, sondern für einen bestimmten Tag. Und er nennt diesen Tag, ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen. Und jetzt der zweite Teil des Verses, und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. Andere Übersetzungen sagen, damit ihr das Feld behalten könnt. Okay? So, geistlicher Kampf geht immer um Territorium. Das bedeutet nicht, dass wir territoriale Christen sein sollen, okay? Und ich finde so stark, was ich gehört habe, einfach wie ihr multipliziert, aussendet, neue Gemeinden gründet, nicht nur das eigene größer zu machen, sondern in dieser Multiplikation zu denken. Und manchmal sind wir als Christen territorial, ne? Da kommt eine neue Gemeinde in die Stadt und dann nur nein und alles drum und dran. Dabei kommt eigentlich ein neuer Teil unserer eigenen Armee dazu. Aber es geht um Territorium. Um den Verantwortungsbereich, um den Autoritätsbereich, in den Gott uns hineingestellt hat. Und Paulus sagt hier nicht nur, dass wir diesen Bereich einnehmen sollen, er sagt, nachdem wir den Sieg errungen haben, nachdem es geschehen ist, dass wir das Feld behalten oder widerstehen können. Versteht ihr, was ich meine? Und hier drin, wenn ich mir Kirchengeschichte anschaue, wenn ich einfach so hineinschaue, dann sehe ich, dass wir da drin, dass ich darin wachsen möchte. Es gibt Erweckungsaufbrüche und dann brechen sie auf. Und das ist eine super krasse Welle und Bewegung des Geistes. Und dann 2-3 Jahre später ist nichts mehr davon übrig. Okay? Und das ist, weil es geht um Territorium. Und auch nachdem wir es eingenommen haben, bleiben wir stehen mit Jesus. Ne? Das ist, was Paulus sagt. Wir behalten das Feld. Wir behaupten uns. Das, was wir einmal errungen haben, geben wir nicht mehr auf. Okay? Amen. Wir haben mit dem Herrn zusammen gekämpft, das hat uns Zeit gekostet, wir haben auch manchmal ein paar Schläge abbekommen, weil wir nicht genau wussten, wie geht das. Wenn das einmal drin ist, gebe ich es nicht mehr ab. Das gehört jetzt und wir bleiben stehen, okay? Auch wenn der Feind versucht, uns aus diesem Bereich nochmal so rauszuschubsen, er darf nicht. Wir haben die Autorität, wir können stehen bleiben. Amen. Okay, noch 20 Minuten, bleibt noch mit mir drinne. So, was ist dieses Territorium? Ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben. Ah, jemand drückt mit vorne, super. Genau. Und hier, es geht um Territorium, also Verantwortungsbereiche. Der erste Verantwortungsbereich, den Gott uns immer gegeben hat, ist unser eigenes Leben und unsere eigene Person. Okay? Weil wir multiplizieren immer, was wir selber sind. Darum geht's im Christentum viel mehr um Sein als um Tun. Ich multipliziere nicht, was ich tue, sondern ich werde in Christus und ich multipliziere, was ich bin. Versteht ihr? Ich habe einen super Post gelesen auf Instagram, ein Freund hat das gepostet und es stand so, der ursprüngliche Weg von Jüngerschaft, ich hoffe, ich krieg's zusammen, und dann stand dort, ne, wie man Jüngerschaft macht, zuerst ich tue und du schaust mir zu und wir reden. Und dann ich tue oder wir machen es zusammen, ne, und dann wir reden. Dann du tust, ich schaue dir zu und dann wir reden. Und dann schrieb er der neue Weg von Jüngerschaft und er schrieb hinein, ich bin, du bist, wir reden. Ne? Und dann, ich bin, du wirst, wir reden. Und ich man kann das vielleicht nicht 1:1 übernehmen, aber ich glaube, dass da ein Geheimnis drin steckt. Weil wenn es nicht aus unserer Persönlichkeit, die Gott transformiert, fließt, wie lange können wir es aufrechthalten? Und ich bin erst ein paar Jahre im Vollzeitdienst, 7 Jahre oder so, im Vollzeitdienst unterwegs und so, und ich bin manchmal so müde geworden und habe gedacht, boah, diese ganze geistige Kampf und alles drum und dran. Aber ich habe gemerkt, es geht nicht um Tun, es geht um Sein. Es geht darum, meinen Platz zu finden, dass das natürlich aus mir rausfließt, was Gott hineingegeben hat. Und darin transformiert zu werden, okay? So, es geht um Territorium und Verantwortungsbereiche. Manchmal, wenn wir in geistigen Kampf reingehen wollen, dann wollen wir sofort in die Stadt oder die Fürstentümer über dem Land niederreißen, ne? Und alles drum und dran. Und ich denke nicht Einzelpersonen, aber ich glaube, die Gemeinde hat unglaubliche Autorität, wenn wir da reinkommen. Aber wir fangen irgendwo an. Und das ist in meinem Leben. Transformation in meinem Leben. Durch die Wahrheit und die Befreiung Gottes. Okay? Das ist mein erster Bereich. Ne? Und ich möchte auch immer wieder darin zurückkommen. Letztes Jahr war ich sehr viel unterwegs gewesen im Reisedienst und im Ausland, in verschiedenen Ländern, direkt ab Januar in Uganda, dann in Kenia, in Burkina Faso und überall gedient und so. Und ich habe gemerkt, ich möchte immer wieder dahin zurück. Mein erster Verantwortungsbereich ist nicht die Welt zu verändern, ist Christus ähnlicher zu werden. Mein zweiter Verantwortungsbereich ist meine Familie. Ne? Und wenn man sehr aktiv ist, kann man manchmal in den Hintergrund geraten. Aber was wir sind als Ehepaar und Familie, das kann wieder herausfließen, okay? Und darum, es gibt diese verschiedenen Stufen von Territorium, von Verantwortungsbereichen, von Lebensbereichen, die Gott dir geschenkt hat und die du mit ihm transformieren darfst. Wenn wir in der richtigen Reihenfolge anfangen, dann kommt der Sieg und die Transformation Gottes von automatisch von dem einen in den anderen Bereich. Amen. Den größten geistlichen Sieg, den ich meiner Frau schenken kann, ist meine Wiederherstellung und die Heilung meiner Seele und die Befreiung von Altlasten. Okay? Und das bringt dann diese Dynamik Gottes in unsere Ehe hinein. Und von ihrer Seite genauso. Okay? Und da übernehmen wir Verantwortung. Und danach fließt das von uns in unsere Kinder und fließt nach außen. Amen. Und von da aus fließt es weiter. Und weißt du, Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ich glaube, dass wir manchmal an so einen Punkt kommen können, wo der Feind so reingehauen hat, weil wir nicht genau wussten, wie wir kämpfen und wie das alles funktioniert und so, dass es so aussieht, als sind Bereiche, die Gott uns gegeben hat, so überwältigt, dass wir gar nicht mehr anfangen, wissen, wo wir anfangen sollen, das zurückzuerobern, oder? Oder es kann doch manchmal sein, möchte sagen, solange du morgens aufwachst, solange ich morgens aufwache und die Augen aufmache, ist eine Hoffnung da. ist Hoffnung da. Gott ist ein Gott der Erneuerung und Gott ist ein Gott der Wiederherstellung. Und wenn wir uns einfach diese Entscheidung treffen, die auch Hannah getroffen hat, und sagen, hey, ich bleib da nicht stehen, ich weiß zwar nicht wie raus, ich hab das Gefühl, ich darf das und ich hab diesen Satz, aber ich bleib nicht da. Ich entscheide mich heute. Wenn du dich heute entscheidest, egal welcher Bereich in deinem Leben ist, allein diese Entscheidung setzt die Dynamiken des Himmels frei in deinem Leben. Amen. Gott stellt sich zu deiner Entscheidung. Wir wissen, wir sind nicht aus uns selber. Wir wissen, wir können selber nicht tun. Aber wenn wir sehen, es ist unsere Verantwortung, geistig zu kämpfen. Der Herr tut nicht alles für uns. Wir arbeiten mit ihm zusammen. Er hat uns die Autorität gegeben, damit wir es tun in seinem Namen. Und wir uns entscheiden ab heute. Ich sehe den Schaden in diesem Bereich, aber ab heute. Okay? Manche Dinge können nicht mehr so werden, wie sie vorher waren. Aber es kann immer noch Wiederherstellung kommen, wenn wir sagen ab heute. Und weißt du, was ich sehe so im Dienst und im Dienst mit Menschen ist, dass Gott oft über die Maßen wiederherstellt. Dinge, mit denen wir nicht gerechnet hätten, wo wir dachten, wenn das nur wieder ganz wird, ist das schon schön. Und wo wir sehen, weil eine ganz neue Reife da ist, weil ganz neue Erkenntnis da ist, stellt Gott nicht nur das Alte wieder her, sondern er stellt über die Maßen wieder her. Weil unser Gott ist ein Gott der Wiederherstellung. Amen. Weil Gott gibt nicht auf. Gott überlässt dem Feind nicht den Raum und sagt, ja gut, eigentlich habe ich gesiegt, aber da ist es eben. Ne? Er will, dass wir zurücknehmen. Amen. Okay. Genau. Gucken, wo wir da sind, da oben. Dürft kurz durchatmen. Yes, da gehen wir jetzt rein. So. Ich gehe noch mal ganz kurz, fasse noch mal ganz kurz zusammen. Wir haben einmal dieses Grundverständnis, ne, geistige und physische Welt, so ein duales Weltverständnis, ist super wichtig. Dann haben wir den Feind und seine Strategien, wir haben uns diese listigen Kunstgriffe angeschaut, ne. Und dann haben wir gerade gesprochen, es geht um Territorium. Und der nächste Punkt ist der Hauptangriffsbereich des Feindes, okay. Und das ist für mich super interessant, weil ich schaue mir diese Dinge an und ich studiere die ganzen Sachen und diese himmlischen Ebenen und zweite Himmel und geistiger Kampf und alles und so. Und man kann da ja super fantastische Fantasien entwickeln, wie das alles aussieht und so. Und dann ist für mich aber immer interessant, wo betrifft mich das jetzt am meisten, okay? So, weil irgendwie müssen die PS auf die Straße kommen. Wenn wir so super übernatürliche Lehre machen und dann jeder nach Hause geht und denkt, ja, da oben ist irgendwas los. Ist eben so, schauen abends im Dunkeln mal hoch. das bringt uns nicht so wirklich weiter. Und darum ist dieser Punkt für mich wichtig. Und der ist eigentlich so simpel, ne, aber so kraftvoll. Wo ist der Hauptangriffsbereich? Also der Auswirkungsbereich des geistigen Kampfes. Wir haben von dem Kampf gesprochen, wir haben von den Strategien gesprochen, es geht um Territorium. Aber wo wirkt sich jetzt der Kampf aus und was entscheidet über Sieg oder Niederlage? Okay? Und eigentlich haben wir das heute schon viel gesagt, ihr wisst das bestimmt auch schon. Lass uns einmal diese Waffen des Kampfes anschauen. Ne? Und hier sagt ja Paulus, hey, wir haben verschiedene Waffen, alle sollen wir natürlich ergreifen. Und er sagt hier, wo haben wir das stehen? So, muss hier weiterblättern. Hier sagt er, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr standhalten könnt und so weiter. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis oder zur Verkündigung des Evangeliums. Und jetzt nochmal so ein Absatz. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Okay? Hier sind die verschiedenen Waffen genannt. Einmal der Gürtel der Wahrheit, Brustpanzer der Gerechtigkeit, Schuhe der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium, Schild des Glaubens, ne, das war so ein Langschild, das den ganzen Mann, den ganzen Körper bedeckt hat. Und dann der Helm, ne, wird auch der Helm der Hoffnung auf das Heil genannt, in 1. Thessalonicher 5, Vers 8. Und dann das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Was sehen wir an diesen Waffen? Ja, passiv, Verteidigung, ja. Schutz, genau. Ja, ganzheitlich auch, genau. Schaut mal, ich gehe mal mit euch in die Richtung, in die ich möchte. So macht man das ja ganz sanft. Das erste ist der Gürtel der Wahrheit. Das ist unsere Waffe. Was wehren wir damit ab? Was ist das Gegenteil von Wahrheit? Ah, genau. Und dann das zweite ist der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Was wehren wir ab, wenn wir mit dem Gegenteil angegriffen werden, mit diesem Brustpanzer? Genau, Anklage, Verurteilung, genau, diese Dinge, okay? Und dann die Schuhe der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums. Was tun wir? Was ist das Gegenteil von Bereitschaft? Was kann uns die Bereitschaft wegnehmen? Warum brauchen wir diese Schuhe? Passivität ist das eine, was noch zum Beispiel? So? Was ist das Gegenteil von Mut, Kühnheit, Bereitschaft? Angst, Furcht, Menschenfurcht, Sorge, all diese Dinge. Ne? Und dann der Schild des Glaubens. Ne? Was ist das Gegenteil von Glauben? Unglaube, ganz genau. Und dann haben wir noch den Helm des Heils, der Helm der Hoffnung auf das Heil. Ne? 1. Thessalonicher 5, Vers 8. Was ist das Gegenteil von Hoffnung? Zweifel, Zukunftsängste und alles drum und dran. Ich glaube, Hoffnung hat immer so eine Zukunftsperspektive. Ne? Und dann haben wir eine Waffe zum Angriff, das ist das Wort Gottes, das Schwert des Geistes. Wo finden all diese Dinge statt? Wo fliegen all diese feurigen Pfeile hin? Lüge, Anklage, Mutlosigkeit, Unglauben und so weiter und so fort. Ne? Genau, in die Gedanken. So, wir haben dieses Riesenthema von geistlicher Kampf, aber die Plattform, auf die das alles einwirkt, ist eigentlich unsere Schaltzentrale in den Gedanken. Okay? Ne? Weil, wie der Mensch denkt, so ist er, da ist etwas Wahres dran. Wie wir denken, so handeln wir. Wie wir denken, so sprechen wir. So, der Feind, der schon irgendwo ein Stratege ist und diese listigen Kunstgriffe hat, er möchte Herr sein über unsere Schaltzentrale. Ne? Und das hat mit Gedanken zu tun, ist nicht nur das Denken, das rational Denken im Kopf, geht viel tiefer. Ne? Es geht um Gedanken, um Glaubenssätze, es geht um Herzensglauben, um all diese Dinge, okay? Und das ist der Auswirkungsbereich, ne, des geistlichen Kampfes. Das Zeugnis von Hannah, wo haben sich diese Dinge abgespielt? In den Gedanken, Hass, Unvergebenheit, im Herzen, in der Seele. Ne, Gedanken können zu Emotionen werden, du kannst Gedanken fühlen. Ne, wenn da wirklich Hass ist in dir, ist das mit dem ganzen Menschen verbunden und es steuert und kontrolliert dein Handeln in dieser Welt, oder? Ne? Und jetzt sagt die Bibel, und wir schauen im nächsten Teil an, welche Waffen, wie wir die Waffen einsetzen, wir haben genau diese Waffen bekommen, okay? Die genau diese Dinge von uns wegnehmen. Ne, ich finde das interessant. Schuhe der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums. Wer von euch ist schon mal hingegangen, wollte evangelisieren und der Heilige Geist gibt dir so klopft so an so und denkt so an der Tankstelle, ey Edgar, erzähl mal der Person von Jesus. In dem Moment dein Herz, Angst, ne? Auch Vorstellung, vielleicht lehnt die Person mich ab, vielleicht schreit die mich an. Wir sind an der Tankstelle, die könnte mich im Auto überfahren. Keiner weiß, was passiert. So, ne? Und dann auf einmal merken wir, ey, wo sind diese Schuhe hin? Ne? Oder? Ne? Weil wir sehen diese Angriffe und erst kommen es in unsere Gedanken hinein und dann bam, in unsere Emotionen. Auf einmal fühlst du, was die Person dir antun könnte, wenn du ihr die beste Botschaft der Welt anbietest, oder? Ne? Und die meisten von diesen Gedanken total ungerechtfertigt. Ne? Ne? Aber da kommt wie etwas aus der geistigen Welt, okay? Und auch hier, es geht nicht nur um natürliche Gedanken. Das ist übernatürlich. Warum haben wir Christen es so schwer, die beste Botschaft der Welt zu erzählen, aber die Ergebnisse vom Fußballspiel gestern Abend können wir durch das Mikrofon ins Dorf hineinrufen? Versteht ihr? Weil wir schwach sind oder irgendwas, weil eine geistige Gewalt dahinter steckt, die uns davon abhalten möchte, das Reich der Finsternis zurückzudrängen. So einfach. Und die schießt dahin, wo es am effektivsten ist, in die Gedanken, ins Herz, in die Emotionen hinein. Eine Bibelstelle noch dazu. 2. Korinther Kapitel 10, Vers 3 bis 6. Könnt ihr euch gerne aufschreiben, ist für mich persönlich so ein Paralleltext zu Epheser Kapitel 6. So, diese zwei Texte sind für mich so, wir gehen nicht so tief da rein, keine Angst, machen gleich pünktlich Schluss mit dieser Session. Aber das sind so diese so Paralleltexte für mich einfach. Und hier, ja, 2. Korinther, ne danke, 10, Vers 3 bis 6. Haben wir das da? Genau. Auch eine Bibelstelle, was man alles aus dem Wort Gottes rauskriegen kann. Das ist echt der Hammer, ey. Es macht wirklich Spaß, so das Wort zu studieren. Schaut mal. Hier sagt Paulus zu der Gemeinde Korinth, denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach Art des Fleisches. Amen. Wollen wir alle Kämpfe zwischenmenschlich ablegen heute. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischig, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung. Halleluja. Wir Christen haben auch einen Auftrag zu zerstören und niederzureißen, ne? Aber die Bollwerke der Finsternis. Alles andere, Reich Gottes und Menschen bauen wir auf, okay? Und dann schau mal, die Waffen Gottes sind, die Waffen sind mächtig durch Gott zur Zerstörung. Was zerstören wir damit? Von Festungen, sodass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Diese Bibelstelle ist für mich so stark. Schau mal, Paulus sagt, wir haben geistlichen Kampf, die Waffen sind mächtig durch Gott, die wir haben. Nächster Teil, gleich schauen wir die Waffen an, super interessant. Und dann sagt er, und hier sind vier Dinge, die wir zerstören mit diesen Waffen. Zum ersten sagt er, wir zerstören damit Festungen. Alle diese vier Dinge haben mit Gedanken zu tun. Hier geht's um Gedankenfestungen, okay? So eine Festung, das ist wie so eine starke Burg, ja? Das ist eine Schutzmauer um etwas herum gebaut. Und hier kommt dieser übernatürliche Bereich ins Spiel. Warum wir manchmal für Menschen beten gegen bestimmte Gedanken, die sich so eingewurzelt haben, okay? Weil der Feind greift an mit einem Gedanken. Es kann ein Gedanke sein von Enttäuschung, Ablehnung, Minderwert, was auch immer, okay? Und wenn wir diesen Gedanken dann pflegen und immer wieder darüber nachdenken und alles drum und dran, der Feind bringt diesen Gedanken immer wieder, kann ein Gedanke aus der Kindheit sein, aus einer bestimmten Situation, was auch immer, dann fängt der Feind an, eine Mauer um diesen Gedanken zu bauen und diesen Gedanken einzuschließen. Und dieser Gedanke wird wirklich wie so ein übernatürlich starker Glaubenssatz in uns, okay? Und da ist eine geistliche Macht, die dahinter steckt, die diesen Gedanken in uns aufrechterhält. Und darum lesen wir dann Bücher, wir proklamieren die Wahrheit und so, aber das scheint nicht so richtig wegzugehen, weil hier müssen wir mit Autorität rein, um diese geistige Festung niederzureißen und dann kann dieser Gedanke rausgenommen werden. Könnt ihr mir folgen? Paulus redet von Festungen, die wir zerstören mit Waffen Gottes, ne, in einem geistlichen Kampf, okay? Punkt Nummer 2. Finde ich super interessant. Er sagt, wir zerstören Vernunftschlüsse. Okay? Im geistlichen Kampf zerstören wir Vernunftschlüsse. Dieses Wort aus dem Griechischen, letzte griechische Wort, bevor wir gleich abschließen, heißt Logismus. Okay? Also es hat echt mit Logik zu tun. Und hier Vernunft, das heißt in der Vernunft beschlossen. Es geht um Dinge, die wir in der Vernunft beschließen, die dem Wort und der Wahrheit Gottes entgegenstehen. Und diese Dinge können uns super stark von unserem Segen berauben, den Gott hat, oder? Ja? Weiß nicht, wie es dir geht. Ich kämpfe manchmal mit Logismus, Vernunftschlüssen. Weil die Bibel sagt so, ich fühle aber so. Die Bibel sagt so, mein Verstand sagt aber so. Ne? Und das ist sogar, wo wir, ne, der Verstand ist ein wunderbares Werkzeug des Geistes. Wir brauchen unseren Verstand. Wir sind nicht charismatisch und sagen, wir müssen unseren Verstand ausschalten, so. Aber wir sind so charismatisch zu verstehen, unser Verstand muss sich unterordnen unter die Wahrheit Gottes. Punkt, Ende, aus. Das Wort Gottes ist Wahrheit und ist Maßstab. Ne? Dann die Höhen, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erheben, Höhen, Bollwerke oder auch hier menschliche Weisheit, ne, hängt für mich ein bisschen zusammen mit diesen Vernunftschlüssen. Und dann sagt Paulus am Ende, und im Endeffekt nehmen wir einfach jeden Gedanken gefangen. Oder? Er sagt, wir prüfen einfach, was wir in unser Herz und unsere Gedanken hineinlassen. Ne? Wir brauchen nicht verrückt da drin zu werden, aber wir reflektieren mit dem Heiligen Geist, wir reflektieren mit Jesus. Die Sachen, die da heute reingekommen sind auf meine Arbeit und so, ist das, was Reich Gottes in mir fördert oder ist das, was Reich Gottes von mir wegnimmt? Ne? So der Hauptangriffsbereich ist in den Gedanken. 4 Minuten habe ich noch und die nehme ich auch noch. Ja? Okay, danke. Ich möchte das nochmal veranschaulichen an einem biblischen Beispiel. Wer von euch kennt den Propheten Elia? Was hat Elia Krasses gemacht, wo ihr denkt, wow, da hat er echt was Starkes gemacht?
Der Kamel, was war da? Der Kamel, die Priester.
Ja, genau. Die ganzen Baalspriester umgebracht. Wie viel waren das nochmal?
Wie viel? 600?
900. 400? Ey, was ist richtig? Ich hab's gerade echt auch nicht im Kopf, tut mir leid. Die Baalspriester? Ja. Ja, okay, krass. So. Elia hat Feuer vom Himmel regnen lassen, ne? Und er hat gesagt, hey, ne, welcher Gott, der lebendige Gott ist, soll Feuer vom Himmel regnen lassen? Der ist vorher sicher gegangen. Um diesen Opferaltar hat er einen riesen Graben außenrum gegraben, hat richtig Wasser da reinschütten lassen, um richtig aufzutrumpfen und zu zeigen, unser Gott, mein Gott ist der richtige Gott. Ne? Und Gott hat geantwortet mit dem Feuer, das vom Himmel fiel. Und dann hat er 900 Priester oder Baalspropheten eigenhändig mit dem Schwert, ne, was wir heute nicht mehr dürfen, so umgebracht. Ne? So. Einer der größten Siege der Geschichte, die du in der Bibel liest. Ein unglaublicher geistlicher Sieg. Ich weiß nicht, mit was wir das heute vergleichen können in der heutigen Zeit. Irgendein ein krasser Erweckungsaufbruch, vielleicht in einem Kontinent wie Europa zum Beispiel, ein massiver geistiger Sieg und das Volk Gottes kehrt zu Gott zurück. Ne? Und Elia eigentlich so der Superheld Gottes, der mit Gott zusammengearbeitet hat. So. Was ist danach passiert? Ihr kennt die Geschichte. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt. Heutzutage spricht man öfters über den Geist Isebel. Da gibt's ne, ganz verschiedene Lehren darüber und alles drum und dran. Wichtig, dass wir die richtige haben. Aber es gab wirklich diese Frau Isebel, ne, die dann echt Elia richtig krass eingeschüchtert hat. Und wenn du diese Geschichte liest, dann denkst du dir, wie konnte das passieren? Ehrlich. Ich lese meine Bibel und setze mich hin und denke mir so, was ist hier schiefgelaufen? Wo ist das? Das ist unmöglich. Dieser Mann Gottes, so ein Held, so eine Heldentat, was er getan hat, wie Gott ihn gebraucht hat, alles drum und dran. Und jetzt plötzlich will er sterben. Selbstmordgefährdet. Elia! Weißt du, wenn das mir passiert, aber Elia in der Bibel, ne? Und lass uns mal ganz kurz diese Geschichte hier lesen. Und ich möchte diesen geistigen Kampf veranschaulichen im Bereich der Gedanken, okay? Mit dieser Geschichte, ich denke, das ist ein super Beispiel dafür ist. Und hier heißt es, und Ahab erzählte der Isebel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, das ist für mich super interessant, so, oh, können wir die Folie nochmal kurz wegmachen, sonst sehen die, also seht ihr alle Antworten schon. Ja, danke, alles gut, kein Problem, genau, das konntest du ja nicht wissen. So, Isebel geht nicht mal selber zu Elia, okay? Sondern sie sendet diese Drohung, ne, diese Manipulation, was auch immer, sendet sie durch einen Boten. Und deshalb verstehe ich noch weniger, wie konnte Elia deswegen so in eine Depression verfallen. Hier heißt es, sie sandte einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich morgen um diese Zeit mit deinem Leben nicht so verfahre, wie du mit ihrem Leben. Okay? So, Elia, diesen Riesensieg, und jetzt wird ihm angedroht von dieser Frau Isebel, ich mache dasselbe mit dir, was du mit dem Priestern gemacht hast. Jetzt wird man denken, Elia sandte einen Boten zurück und sagte, lauf du mir morgen über den Weg, dann, ne? Ist aber nicht der Fall. Sondern, da steht hier, weiter, das ist fast nicht zu glauben, und als er das sah, machte er sich auf, ging fort um seines Lebens willen, und er kam nach Beersheba, das zu Juda gehört, und ließ seinen Burschen dort zurück. Er selbst aber ging in die Wüste, eine Tagesreise weit, und er kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch. Und jetzt Elia, das ermutigt mich für uns, wenn wir eine schlechte Zeit haben, und jetzt sagt er, und er bat für sich den Tod und sprach, es ist genug. So nimm nun her mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Sitzt da Elia in der Wüste unterm Ginsterstrauch und sagt, Herr, ich höre auf. Bring mich um, ich will nach Hause, ich kann nicht mehr. Okay? Und ich habe mich lange Zeit gefragt, wie kam das? Und dann verschiedene Sachen ausgearbeitet und mir angehört und so. Und dann hat mir jemand etwas gesagt in diesem Text, was ich vorher nicht gesehen habe. Und das ist in Vers 3. Okay, jetzt können wir die Folie anmachen, dankeschön. In Vers 3 und schau mal, der Bote kommt zu Elia. Ne? Es gibt ja verschiedene Einfallstore, ne, in unsere Gedankenwelt. Ne? Was wir sehen, was wir hören und alles drum und dran. Jetzt der Bote kommt zu Elia und dann steht dort in Vers 3 und als Elia das sah, seht ihr das? Diesen kleinen Vers dort, das ist für mich so interessant, weil der Bote kommt und er spricht Dinge zu Elia. Aber diese Worte, die zu ihm gesprochen werden, bekommen eine solche Dimension, dass diese Worte ihn einnehmen, seine Seele, sein Denken, seine Emotion, und er sieht das. Ne? Und weißt du, eine Vorstellung ist viel mehr als ein Gedanke. Und ich glaube, dass wo der Feind uns oft eingreift oder was er möchte, ist, dass in uns bestimmte Vorstellungen entstehen, dass Ängste in uns entstehen, okay? Ein Gedanke kannst du wegtun. Wenn das eine Vorstellung wird, wenn du etwas siehst vor dir, dann ist etwas, was dich schon ein Stück weit eingenommen hat, wenn du dem Raum gibst, ne? Und hier kommt dieser geistliche Angriff gegen Elia. Elia sieht das und dann sehen wir die typischen Auswirkungen von geistlichen Angriffen, die wir nicht erkennen oder die wir nicht widerstehen. Und ich weiß nicht, ob es hier schon so gegangen ist, aber er hörte und sah, es übernimmt, diese negative Gedanke übernimmt sein Wesen, übernimmt seine Vorstellung, seine Seele, dann flieht er. Er verlässt das Territorium, was Gott ihm gegeben hat. Er zieht sich zurück, okay, aus seinem Berufungsbereich. Er geht in die Einsamkeit und die Isolation. Er lässt seinen Burschen zurück, ne, wollt alleine sein. Nummer zwei. Nummer drei, er geht in die Wüste, okay? Und das ist das, wenn der Feind uns angreift und wir das nicht erkennen oder dem Raum geben und uns darunter begeben, wenn wir nicht lernen, in unseren Gedanken zu wachen mit Gott, in unsere Seele Heilung fließen zu lassen hier, er kommt in eine Wüste hinein, was für uns eine geistige Trockenheit, irgendwie so eine Blockade der Beziehung mit Gott darstellen kann, so, ne? Du hörst Gott nicht mehr richtig und alles drum und dran. Und dann Punkt Nummer fünf, er verliert die Lebenslust oder er möchte sterben, so ein Geist des Todes kommt auf ihn. Und dann Nummer sechs, er verfällt in ganz starke Selbstmitleid und Selbstanklage. Ne? Ich bin eh nicht besser als die anderen, was soll ich schon verändern? Dieser Held Elia, seht ihr, wie der Feind arbeitet und seht ihr, wo der Auswirkungsbereich davon ist? Okay, so nochmal kurz zusammengefasst. Ich bin zu Ende jetzt damit, aber ich möchte euch diese drei Punkte, dass wir das nochmal im Kopf halten, okay? Zuallererst haben wir uns angeschaut, die geistliche Welt, die Realität der geistlichen Welt und dann der Feind und seine Strategien. Alles hängt zusammen, diese listigen Kunstgriffe, okay? Dass er irgendwo anfängt, etwas zu tun. Und deshalb ist es dieses Wichtige, auch im Kleinen treu zu sein, Dinge zu reflektieren, kleine Unvergebenheiten, Dinge auszuräumen, bevor das ein listiger Kunstgriff wird. Dann haben wir als nächstes gesehen, es geht um Territorium. Und auch wenn wir heute wieder anfangen, vielleicht musst du einen Dienstbereich zurücknehmen, vielleicht einen Verantwortungsbereich auf der Arbeit, aber vielleicht bist du auch hier und sagst, hey, ich muss einfach wieder bei mir anfangen. Ich habe Raum abgegeben in meinen Gedanken. Das sind Gedanken, das sind Dinge, die ich zulasse in meinen Gedanken, die ich mir anschaue, das sind Dinge in meinem Herzen, in meiner Seele drin. Ich merke, das ist nicht Reich Gottes, das ist nicht Leben im Überfluss. Heute nehme ich diesen Bereich zurück. Amen. Und wenn wir das erledigt haben, dann dürfen wir weitergehen. Land einzunehmen, Raum einzunehmen, geht in alle Welt und macht zu Jüngern, verkündigt das Reich Gottes. Ne? Territorium und dann haben wir diesen Hauptangriffsbereich gesehen und die Waffen, die wir dazu bekommen haben, um gegen diese Angriffe, gegen diese Auswirkungen auf unsere Gedanken zu widerstehen und den Feind daraus zu bringen. Amen.